Liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nach diesem Spiel war ich so platt, als hätte ich selbst auf dem Feld gestanden. Das sagt mein heutiger Gast Florian Schimak, als es um besondere Momente von ihm in seiner beruflichen Laufbahn geht. Welches Spiel er meint und warum er so platt war, erfahrt ihr in der Folge. Außerdem sprechen wir über seine verschiedenen Stationen als Sportreporter, die ihn unter anderem auch schon nach Namibia führten. Welche Geschichte da dahinter steckt und noch vieles mehr erfahrt ihr in der neuesten Folge Sportsfreunde. Viel Spaß beim Reinhören. Zur Info, das Gespräch mit Florian Schimak habe ich im September 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Flo, herzlich willkommen hier bei Sportsfreunde. Sehr cool, dass du dir Zeit genommen hast und Zeit gefunden hast, hier dabei zu sein. Freut mich sehr. Du bist Sportjournalist, Online-Journalist beim Verlag und da kümmerst du dich in erster Linie um den FC Bayern, wenn ich nicht ganz falsch liege, oder auch um den FC Bayern. Aber ganz ursprünglich, was hat dich zum Sportjournalisten getrieben? Warum ausgerechnet Sportjournalist?
Warum unbedingt Sportjournalist? Also ich konnte eigentlich quasi gar nichts dafür. Also das war von Kindesbeinen an. Also mein Vater war schon immer großer Fußballfan. Meine Mama begeisterte Handballerin und als kleiner Junge, also ich bin als Bub quasi in im Südhessischen auf dem Fußballplatz und auf in der Handballhalle groß geworden sozusagen. Mhm. Insofern war mir die ganze Geschichte, die Interesse am Sport dann schon in die Wiege gelegt. Ich hatte da nicht so viel Auswahlmöglichkeiten sozusagen und da kam es dann halt mit dazu. Ich kann mich dann erinnern, so die ersten Erfahrungen, die ich so gemacht habe im Sport oder die ersten Dinge, die ich wahrgenommen habe, war so der WM-Titel 1990, also ja, ein bisschen älter, wo ich als Dreijähriger oder als Vierjähriger auf den Schultern von meinem Papa in den Sportheim reingetragen wurde, weil wir Weltmeister geworden sind. Und dann also die ersten Bilder, die ich irgendwie so habe, in meinem Kopf hin. Und es war, also wie gesagt, so die Sportbegeisterung war schon immer bei mir da und es war schon immer so eine Passion, möchte ich fast sagen. Und das war ich aber als kleiner Junge, dann als 5-6-Jähriger, dann immer schon so die Spielszene nachgemacht und kommentiert und moderiert. Und habe ich dann schon meiner Mama dann immer gesagt, ich will auf jeden Fall mal Sportreporter werden. Und habe das jetzt so mehr oder weniger in die Tat umgesetzt.
Und wie ist dein Weg dann gegangen, als du, nachdem du gesagt hast, ich will das machen, wie bist du diesen beruflichen Weg angegangen?
Ja, ich bin dann direkt vom Kindergarten dann eingestiegen und habe mir gedacht, so, los geht's. ich kann mich auch gerade erinnern, wie gesagt, es war schon immer so mein Plan, mein Traum, meine Vorstellung, wie ich das dann gemacht habe und habe dann halt normal dann halt mein Abitur gemacht. Mhm. Dann hieß es halt, dann ging es halt so in diese, okay, was studiert man dann halt so? War dann so in der 30er schon erinnern. Und war dann halt bei einem Studienberatungsgespräch und dachte halt so, ja, ich gehe da jetzt hin und sage dir, was ich machen will. Und die sagen, ja, so mach auf jeden Fall, musst du Journalismus studieren. Dann kam dann dahin und dann hieß es dann, ja, auf gar keinen Fall Journalismus studieren. Und dann habe ich gedacht, gut, dann studiere ich auf gar keinen Fall Journalismus. Und schreibe ich da irgendwie, sie kippt dann eher so Mitte Breite, weil gerade so in der Branche Journalismus sind ja viele Quereinsteiger mit dabei, dass man sich irgendwie so ein bisschen breiter aufstellt. Und dem war dann auch so. Und dann habe ich dann mit dem Studium mal angefangen und bin dann 2012 nach München gekommen für ein Praktikum zu Spox, damals Spox.com war das. Das war im November 2012, bin ich dann da hingekommen und habe seitdem München nicht mehr verlassen. Also habe dann erst ein Praktikum gemacht, dann war dann da als freier Mitarbeiter, habe dann auch dann umgehend ein Volo angeboten bekommen und bin seitdem quasi so auf dem Weg des Sportjournalisten, des Sportreporters und habe das halt immer gemacht. Und jetzt, witzigerweise, jetzt am Samstag wird Spox volljährig. Ja. Ist 18 Jahre Spox. Gibt es dann auch am Samstag eine kleine Party mit den ganzen alten Redakteuren und Weggefährten von damals und sowas.
Deswegen ja, sehr cool,
ist das auch eine Sache, da freue ich mich schon sehr drauf. Mhm. Oder ein oder andere leckere Bier hier in München dann auch, wenn ich getrunken werden. Aber das ist dann, ja, das ist dann schön zu sehen. Und also die Leute, das ist jetzt auch schon, wie gesagt, 18 Jahre gibt es jetzt Box. Bei mir war es dann 2012, das sind jetzt 25, ist auch 13 Jahre her, dass ich dann da ja, nicht ganz knapp, fast 13 Jahre her, dass ich dann nach München für das Parkgebiet gekommen bin. Genau. Ja, so lief das. Und dann, ja, dann ist es dann halt irgendwie so der Medienbranche so, dass es jetzt nicht so. Mein Vater schlägt immer noch die Hände über den Kopf zusammen, wenn er hört, wie viele Jobs jetzt übertrieben oder für wie viele Firmen ich jetzt schon gearbeitet habe, weil es bei ihm, er ist ja in der Automobilindustrie, da ist es halt eher so, dass man halt mit 15, 16, 17 halt da anfängt und da halt möglichst, wenn es geht, 50 Jahre bleibt. Das ist ja dann im Sportjournalismus nicht so. Da schaut man da aufgrund von freier Mitarbeiter etc. ist es ja eher so, dass man da mehrere Arbeitgeber oder da wechselt man da häufiger
Ein
dann doch
bisschen öfter, ja.
genau die Redaktion oder das Büro. Deswegen war es dann über Spox, über Sport 1, wo ich dann war und dann auch jetzt hier bei Merkur TZ dann da mit dabei. War dann auch im Ausland, habe dann auch für ein knappes Jahr für 90 Min in London gearbeitet, was auch mal eine spannende Erfahrung war. Zu denen dann für mehrere Monate in Namibia für die deutschsprachige Zeit und da für die
Wow.
allgemeine Zeit in Windhoek. Und ja, das waren so meine beruflichen Werdegänge. Und bin jetzt seit über 5 Jahren, 5,5 Jahre fast jetzt in der Festanstellung beim Hippen Verlag oder bei Hippen Media vielmehr. Das jetzt kann ich dann auch gerade erklären. Das ist alles ein bisschen komplex hier das Thema bei uns. Also offiziell. Arbeite ich für Absolut Fußball, also das ist jetzt unser neues Sportportal, das wir jetzt aufbauen. Das ist das neue Sportportal von Home of Sports. Das Home of Sports gehört auch zu diesem Ippen Verlag, wo auch TZ, Merkur, Frankfurter Rundschau und weiter 80 andere Zeitungen, Online-Plattformen noch mit dazugehören. Und Absolut Fußball ist jetzt so die Fußballmarke, die quasi die ganze Kernkompetenz Fußballverein, so. Das heißt, alle Sportredakteure der TZ, des Münchner Merkurs, der Frankfurter Rundschau, sollen halt am besten irgendwie ihre Inhalte dort veröffentlichen. Und das wird jetzt gerade so. Deswegen sagte ich jetzt gerade sehr viel Umstrukturierung und sehr viel Arbeit, sehr viel Austausch, sehr viel, ja, Neues halt einfach. Und das
Muss ich
ist
jetzt
jetzt so.
alles finden, ne, so ein bisschen.
Bitte?
Muss ich jetzt alles so ein bisschen finden auch.
Genau, also das ist halt jetzt alles, wir sind halt, wie gesagt, wir sind viele Printredaktionen, Online-Redaktionen, Social-Media-Redaktionen, die halt jetzt irgendwie so ein bisschen vereint werden sollen. Und da sind wir halt aber auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich blicke der ganzen Sache dann schon sehr positiv entgegen und freue mich jetzt auch auf die nächsten Monate, die natürlich auch wieder tough werden, aber herausfordernd, aber natürlich auch wieder spannend und ja, lehrreich auf jeden Fall.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Wo hattest du für dich, du hast jetzt gerade gesagt, du warst in mehreren Stationen in Deutschland, du warst auch in Namibia, mega cool. Wo warst, hattest du für dich die schönste, lehrreichste Zeit?
Boah, also jetzt rein auf mein Arbeitsleben bezogen oder auf mein persönliches Leben?
Beides, wenn es geht.
Also persönlich habe ich, glaube ich, die Zeit in Namibia war die spannendste. Also weil es halt komplett anderes Land, anderer Kontinent, andere Länder, andere Sitten tatsächlich. Also es war sehr herausfordernd. Und auch das Leben in Namibia, in Windhoek, in der afrikanischen Stadt, ist dann schon sehr, ja, anders. Am besten, was halt hier in München kennt. Also hier in München habe ich keine Probleme, nachts um 12 vor die Haustür zu gehen und mir noch ein Bier zu holen oder was auch immer. Und während du in Windhoek, wenn es halt um 18 Uhr dunkel wurde, hast du dir dann dreimal überlegt, ob du noch über die Straße läufst, weil es halt als weißer Junge dann da doch nochmal was anderes ist. Weil es jetzt weniger was mit der Outdoor, sondern generell halt da überlegt man sich halt das dreimal, ob man das macht. Deswegen war das schon, hat man dann, lernt dann auch zu schätzen, was man dann an Deutschland hat, was man halt so, gerade auch an München hat. Deswegen war das interessant. London war auch eine sehr, sehr spannende Stadt. Es war vom Lifestyle her natürlich nochmal was ganz anderes. War auch sehr, sehr spannend, interessant. Aber ja, ich würde schon sagen, so das ereignisreichste war wirklich so das Leben dann in Namibia oder generell auch das Leben in London ist halt schon was so von zu Hause weg. Mhm. Ich habe dann aber auch wirklich dort immer relativ schnell gemerkt, so ja, es ist cool, woanders zu sein und das andere, das alles mitzunehmen, aber hatte dann auch immer schon relativ schnell Sehnsucht, dann wieder nach München oder doch tatsächlich nach München, dann da wieder zurückzukommen, weil halt auch Freunde und alles dann halt immer da war und das war dann nur so ein Punkt, das mich dann immer wieder nach München zurückgezogen hat.
Irgendwann kickt die Heimweh, ne?
Das stimmt, tatsächlich, ja.
Ja, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe auch mit dem sportjournalistischen Bereich in Magdeburg gearbeitet, in Köln gearbeitet, in Hannover studiert und so. Und trotzdem, irgendwann sagt man sich so, es ist wieder Zeit, nach Hause zu gehen.
Ja, das stimmt, tatsächlich, ja.
Ja. Und rein beruflich, wo hast du rein beruflich am meisten mitgenommen, aus welcher Zeit?
Boah, ich glaube, da kann ich nicht so eine Station mitnehmen. Das ist halt so jede Station, die man halt irgendwie so hat. Ich würde sagen, so das Spox war meine erste berufliche Station oder meine erste war halt irgendwie so Startup-mäßig und das war halt von der Atmosphäre her, war das halt was ganz anderes. Das war halt saucool, wir waren halt alle jung, wir wussten halt nicht genau, wo das alles so hinläuft. War viel auf einmal, da wurde man wirklich ins kalte Wasser geworfen, so nach dem Motto, und schwimm mal. Und also ich hatte dann auch immer meine Probleme so ein bisschen beim Schwimmen am Anfang. Also ich habe noch immer Schwimmflügel gebraucht, muss ich dann so ein bisschen dazu sagen. Mhm. Aber noch, das prägt einen dann einfach. Also gerade im Journalismus ist es halt so, das ist halt jetzt nichts, was krass planbar ist, sondern es ist halt eher was so learning by doing. Das hast du halt da in dem, weil man nie genau weiß, was eigentlich so passiert, was das ist halt alles so schnelllebig, das Geschäft. Und deswegen war das schon sehr einprägsam und halt auch wirklich dann, ja, mit so Leuten halt, wie damals halt zusammenzuarbeiten bei Spox, die man halt dann irgendwie so mit Raphael Honigstein, der ja heute einer der bekanntesten Leute jetzt irgendwie in England ist oder sowas, dass man da mit den Leuten halt immer so ein bisschen was zu tun hat und auch die Zeit bei Sport 1. Möchte ich dann auch jetzt einfach nicht missen. Also das war auch schon, spannende ja, Abschnitt halt einfach im Leben. Und da nimmt man dann halt immer generell so viel mit und nimmt dann, saugt dann da alles auf und versucht es dann irgendwie umzusetzen im weiteren Jobleben.
Was ist es für dich, dass diesen Sportjournalismus, diesen, ich sag jetzt mal, Fußballjournalismus in erster Linie so ausmacht, so speziell macht, dass du sagst, ich möchte das machen oder dass du es jeden Tag aufstehst und sagst, geil, ich habe den geilsten Job der Welt.
Also ich glaube, es ist einmal die in der Welt in Begeisterung, die Fußball halt einfach auslöst. Also ich hatte es letzt auch kürzlich mit einer Freundin die Diskussion, da ging es auch darum, dass der Fußball zu sehr Marketing sei oder halt zu viel von der ganzen oder zu sehr gehypt wird und dieser Marketing-Bubble halt einfach im Vergleich zu anderen Sportarten halt quasi alles wegnimmt, anderen Sportarten und da bin ich halt auch dann zu dem Punkt gekommen, aber es ist halt auch einfach, weil der Fußball, glaube ich, über die ganze Welt gesehen halt auch am meisten halt einfach begeistert, am meisten die Leute abholen. Mhm. Oder die meisten Leute auch einfach abholen. Also ich habe, nehmen wir doch immer nur so als Beispiel, so ein WM-Finale, Kylian Mbappé hat es jetzt vor kurzem erst gesagt, der sagt halt, also es ist eine komplett irre Bubble inzwischen, was da alles entstanden ist, da will ich komplett mitgehen. Aber so in der Zeit zwischen einem WM-Halbfinale und einem Finale, wie gesagt, stand die Welt still. Und das ist ja wirklich so. Also da steht ja, da spielen 11 oder 22 Jungs gegeneinander und die ganze Welt schaut da einfach drauf. Und es hat einem anderen Sportereignis. Also klar gibt es dann noch irgendwo, weiß nicht mehr, hat bitte von 1 hast du irgendwie Basketball jetzt auch jetzt irgendwie bei der, aber der Fußball ist halt einfach so, weil es halt wirklich in jeder Ecke der Welt wird halt Fußball gespielt. Ob, keine Ahnung, im ewigen Eis, in der Arktis oder halt in der Wüste in Afrika, das habe ich ja da mitbekommen. Das haben sie wirklich, das war nichts mit Fußball, mit Platz zu tun, haben die wirklich auf einer Steigenwüste mit zusammengebandelten T-Shirts, Trikots haben sie als Ball hergenommen und haben da einfach Fußball gespielt. Und aber diese Leidenschaft dafür, diese Begeisterung, was die kleinen Kinder da hatten, das war Das war Wahnsinn. Und das zeigt halt einfach so diese Sache. Deswegen, der Fußball begeistert halt so viele Leute und weckt so viele Emotionen, setzt so viele Emotionen frei. Und das ist schön, wenn man das dann jeden Tag dann daran teilhaben kann, so ungefähr. Und das ist so das Grundelement, das warum der Spontanismus dann doch so, das ist, was mich so begeistert.
Was war so dein Moment, wo du im Fußball dich zurückerinnerst, jetzt als Reporter, wo du eben diese Begeisterung selbst gespürt hast oder gemerkt hast, oh, das ist jetzt echt ein ganz besonderer Moment, wo ich jetzt gerade hier erlebe oder miterlebe oder sehe?
Ich muss sagen, also so Länderspiele haben immer eine ganz besondere Atmosphäre für mich jetzt irgendwie so. Man ist ja dann so als Bayern-Reporter, ist mein Vater immer so ein bisschen abgestumpft, wobei so ein, ich sag mal, ein Champions-League-Spiel Bayern gegen Real in der Allianz Arena, dann sitze ich da auch nicht da und denke mir, nice, jetzt spielt er hier Wahnsinn gegeneinander, sondern ist dann auch schon, dann merkst du auch in der Arena, ist eine ganz andere Stimmung, da knistert es dann. Das ist dann auch, das bin ich dann auch nervös tatsächlich. Und auch so bei Nationalmannschaften. Also ich muss sagen, so das imposanteste Erlebnis, glaube ich, war jetzt so eine Heim-EM-Eröffnungsspiel letztes Jahr, Deutschland-Schottland. Das war wirklich krass. Also da war ich so bis eine Stunde vor Anpfiff, war ich da wirklich so komplett so, dachte mir, ja geil, das ist halt jetzt ein Fußballspiel und Allianz Arena kennst du ja eh aus dem FF und alles. Und hab mich dann an den Platz gesetzt, war ein Nervenbündel und dachte mir so, Alter, was ist das? Bis Deutschland dann das Einzel, das 2-0 geschossen hat, dann war ich irgendwie so entspannt. Ich weiß auch gar nicht, woher die Aufregung kam oder die Nervosität, aber sowas. Aber ich war danach auch dann fix und fertig, als hätte ich selbst halt irgendwie 90 Minuten da mitgespielt. Das ist dann halt schon nochmal so, das war so mit das krasseste Erlebnis, was ich so wirklich dann so vor Ort hatte, das einen dann da so emotional halt so mitnimmt. Da muss man dann halt auch immer so ein bisschen sich auch zurückhalten, dass man dann nicht irgendwie jubelt oder sowas. Aber man darf dann schon, das finde ich, also bei Länderspielen dann nochmal mehr, darf man dann schon nochmal deicher sein, während das halt jetzt bei einem Bayern-Spiel, wenn ich dann da, wenn man da jetzt dann irgendwie die Faustballen geht oder Bayern ein Tor schießt, ist dann auch ein bisschen komisch. Das ist dann bei einer Heim-EM, ist dann auch okay. Das Kuriose war, ich hatte mein Presseplatz war direkt neben den Jungs von der schottischen FA und die waren dann halt natürlich, und die sind dann natürlich immer aufgesprungen, sobald ich überhaupt irgendwie eine Chance hatte, am Anfang die erste Viertelstunde. Und deswegen dachte ich mir, gut, da muss ich meine Emotionen auch nicht zurückhalten. Und das waren dann aber wirklich, die waren super nett, die waren echt cool und da haben sich dann auch, also es ging ja dann 5-1, haben wir ja dann da gewonnen. Und dann haben die wirklich am Ende und dann mit uns eingeklatscht und haben uns viel Glück gewünscht und dass wir den Titel holen. Und waren, das war so ein geiles Erlebnis. Also es war echt, das war richtig cool.
Das kann ich mir vorstellen, wenn du dann auch merkst, dass die neben dir quasi locker sind und das nicht so ganz seriös ernst nehmen und merken, hey, das ist jetzt was anderes als jetzt, wenn Vereine spielen und so weiter, die ganze Atmosphäre und so, dass das angespannt ist, beziehungsweise ganz besondere Atmosphäre dann ist, ne? Ja.
Ja, absolut. Also man darf ja auch, ganz häufig vergisst man das ja auch irgendwie so in unserem Job, weil es geht ja um unfassbar viel Geld und es geht ja um viel, um Aufmerksamkeit und um Reichweite und alles. Aber im Endeffekt, es ist halt einfach nur fucking Sport
Ja.
zur Politik. Es ist halt wirklich nur Sport. Es ist halt, wir haben jetzt darüber gesprochen, das ist ja wirklich viel der Fokus da drauf, gerade wenn ein großes Turnier ist, wenn der BM, eine EM oder selbst jetzt auch Meisterschaft oder wenn Champions League Spiele sind. Das ist dann schon, aber manchmal vergisst man das dann auch, wo man sich dann so reinspritzt und denkt, wow, muss jetzt das machen, man muss jetzt da hinterher sein, da noch irgendeine News und sowas. Und man denkt, da verliert man dann irgendwie so diesen Bezug und vergisst manchmal den Moment auch zu genießen, weil es halt einfach so,
Routine ist.
ja, also nee, gar nicht Routine, sondern weil es halt so viel, wenn man denkt, man muss so viel leisten oder man muss so viel, ja, muss so viel liefern. Dabei ist es halt, wie gesagt, es ist Sport, es ist halt Entertainment und im Endeffekt, ja, schreibe ich Texte über die schönste Nebensache der Welt und muss, also möchte nicht wissen, wie ein Arzt oder jemand, der eben in der Unfallchirurgie arbeitet, das halt wahrscheinlich hat halt deutlich mehr Druck, da geht es um Leben und Tod, da ist halt was anderes, da hat er dann eine Verantwortung für ein Leben, während ich halt einfach über Sport schreibe oder Videos über Sport drehe oder je nachdem, was halt gerade verlangt wird. Und das muss man sich häufiger eigentlich vor Augen halten, wenn man dann da irgendwie so ein bisschen in dieser, sich so ein bisschen in dieser ganzen Geschichte verliert.
Wo hast du das Champions League Finale 2012 und 2013 gesehen?
Oh, 2012? War ich 2012 geschaut? Das weiß ich gar nicht mehr. 2012 war.
In München. Das
Ja,
Urlaub.
gerade. Ich überlege gerade, aber da war ich noch nicht in München. Ich weiß gar nicht, wo ich das geschaut habe, wirklich. Ich weiß, 2013 war ich mit Kumpels in Florenz. Das war sehr skurril, weil ich das in Florenz in einem Eigelspack geguckt habe.
Oh ja.
Ja, tatsächlich die einzigen waren, die für Bayern waren, weil die ganzen Italiener natürlich immer für den Underdog sind und dann für Bayern. Und deswegen war das dann immer so eine ein bisschen skurril, dann die Stimmung dann da so mit zu erleben. Ah, 2000, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß, wie dramatisch und was das war. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wo ich das geguckt habe, um ehrlich zu sein.
Verdrängt.
Hab's wahrscheinlich aus meinem Gedächtnis einfach
Gelöscht.
gemeinsam mit Bastian Bernsteiger, der den Weg zum Elfmeter wahrscheinlich auch nicht mehr weiß, was er sich dabei gedacht hat.
Ja, das kann gut sein, ja. Ja. Ja, ich frage natürlich deshalb, weil du ja auch über den FC Bayern berichtest. Wie ist es dazu gekommen? Also warum ausgerechnet jetzt über den FC Bayern dann die Berichterstattung?
Naja, weil es halt auch also zum einen der größte Sportverein in Deutschland ist, oder der berühmteste oder bekannteste Sportverein ist. Und ich halt noch immer eine gewisse Affinität zu dem Verein habe, weil mein Vater großer Bayern-Fan ist, meine Mom ist Eintracht-Fan. Und da war es immer so, meine Mom hat dann immer gesagt, komm und die Eintracht und die OD. Und hat mir dann da Eintracht-Trikots mitgebracht und geschenkt. Und mein Vater hat immer dieses Bayern-Trikot, deswegen habe ich da immer so für beide Vereine so die Daumen gedrückt, mehr oder weniger. Und hab's dann, wenn man dann halt in München arbeitet oder in München dann gerade in dem Medienkosmos unterwegs ist, ist das halt schon so einfach das Ding, wo du dann sagst, okay, Bayern und Polter ist schon so, das würde ich halt irgendwie gerne machen, weil der Verein hat ja auch eine besondere Aura, eine besondere Ausstrahlung. Und es interessiert halt auch einfach jeden. So. Und wenn man dann gerade als Sportjournalist oder Sportreporter da unterwegs ist, will man halt auch über die größten Vereine in der Stadt berichten, natürlich. Also klar, Technik wäre auch cool, das wäre dann irgendwie so ein bisschen lässig, hätte dann irgendwie so einen anderen Charme, aber ja, FC Bayern ist halt, die Schwalbe ist halt dann nochmal was Besonderes. Sonst war irgendwie nie auch mein übergeordnetes Ziel, dass ich gesagt habe, gut, ich will jetzt unbedingt Bayern-Reporter werden. Aber es war halt schon, wenn ich halt die Leute dann da damals halt dann so gesehen habe, dachte mir so, okay, das sind jetzt halt die berichten da halt den ganzen Tag über Bayern. So ein Tag ein, Tag aus. Das finde ich eigentlich schon ganz cool, weil da ist ja schon immer was los. So, ich denke da natürlich, jetzt sind wir in der Zeit, in der aktuellen Zeit ist es ja so, dass man da das ja wenig nach außen bringt. So. Läuft es ja ein bisschen anders, wenn ich an ich glaube, ARD oder ZDF-Doku war es, FC Hollywood, das war ja, also keine Ahnung, das war ja so irgendwie die 90er, da halt nochmal, das wäre halt schon eng geil. Und ja, deswegen hatte das immer so einen gewissen Reiz, so eine gewisse Aura. Und man dachte, okay, da will man irgendwie so mit dabei sein. Und das ist halt schon, macht dann auch, deine Seite ist es halt auch ein abs Geschäft tatsächlich so. Ist halt. Wo viel Interesse ist, ist halt auch viel Wellenbogen. Aber auf der anderen Seite macht es auch insgesamt noch sehr viel, macht auch sehr, sehr viel Spaß.
Was war denn so bisher dein außergewöhnlichstes Gespräch, Interview, Interviewpartner, an das du dich zurückerinnern kannst?
Ja, außergewöhnlichste im positiven oder im negativen Sinne?
Das darfst du dir selber aussuchen.
Also in Also negativ ist jetzt, klingt jetzt so böse, aber ich hatte mal ein Interview, das war auch noch zu, ich weiß gar nicht, ob das Sport 1 oder Sport 2 war, das hatte ich mit Loris Karius. Da war er gerade irgendwie so ein bisschen am Aufstreben, hat auch noch nicht groß irgendwo, ich glaube, er hat damals noch in Mainz gespielt und da hat man so richtig gemerkt, wo der so gar keinen Bock und der gähnt die ganze Zeit, während man sich mit ihm unterhält und dachte mir so, okay, krass, was ist jetzt? Also, Buck, du bist 19 oder 20, so, ich will dir jetzt irgendwie was Cooles machen und der hatte so gar keinen Bock. Das war also das negative Erlebnis. Und das coolste Interview, was ich glaube ich hatte, war 2015, 15, 16 mit Shkodran Mustafi. Der war, ist ja 2014 Weltmeister geworden mit den Jungs und der ist ja auch aus Hessen. aus Bebra, Osthessen ist es da, daher war da so ein bisschen die Connection. Da gab es dann einen, haben wir uns dann getroffen, ich habe ihn dann bei ihm in der Heimatstadt ihn besucht und da waren wir dann fast den ganzen Tag zusammen unterwegs.
Cool, ja.
Da hatte ich, man hat ja dann immer so einen Eindruck, so ja, Fußball-Weltmeister, der generell Fußballprofi, ist ja dann immer so eine besondere, ja, und auch erst dann immer mit Nino, man hat da so eine gewisse Vorstellung, wie so Fußballprofis sind und alles. Und bei Kukan muss ich sagen, der hat mich wirklich positiv überrascht. Und man sieht jetzt auch, er ist auch bei Sky Experte, glaube ich, oder bei Amazon Prime und allem. Und ist ja auch Co-Trainer von der U21-Nationalmannschaft und sowas. Und das war wirklich schon spannend, dass er auch einer ist, der über den Tellerrand hinausguckt, mit dem man sich auch eben unterhalten kann. Das war wirklich so von seiner, haben wir auch viel über seine Zeit in Everton damals gesprochen und beim HSV. Und er hat auch alles super reflektiert. Und das hat mir dann irgendwie dann auch nochmal einen anderen Blick auf diese Weltprofi-Fußballer dann auch echt nochmal gezeigt. Das war so, okay, das sind ja tatsächlich auch Jungs, die vieles dann hinterfragen und dann auch sich viel mit ihrem Mindset auch irgendwie so auseinandersetzen und sowas, sondern nicht einfach nur rausgehen und kicken, so nach dem Motto, sondern auch da gescheite Jungs sind. Also klar, es gibt Ausnahmen, stehen in die Regel, es sind nicht alle so. Das ist jetzt nicht jeder, der sich halt über so tiefgründige Dinge unterhalten kann, aber das war halt so, Mustafi war so das Einprägsamste, was ich sagen würde, was mir jetzt so im ersten Moment in Erinnerung geblieben ist.
Klingt sehr cool, dass er dich auch so ein bisschen in seine Heimat und in seine Region gezeigt hat. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass das Gespräch von der Umgebung her auch sehr locker war und sehr ungezwungen und so. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Und ist das dann einfach ein Online-Artikel geworden oder habt ihr dann noch Videos draus gemacht oder wie habt ihr das dann aufbereitet?
Boah, gar nicht mehr, das ist ja auch schon wieder so 10 Jahre her.
Ja.
Naja, ich glaube, das wurde generell so ein Online-Interview, also so ein verschriftliches Interview fürs Box damals war das. Und eins, wo es mir gerade einfällt, ich habe auch damals Julian Nagelsmann interviewt. Damals war Julian Nagelsmann, aber noch nicht Julian Nagelsmann. Also natürlich war Julian Nagelsmann, aber nicht der Bundestrainer, sondern der war damals auch U19-Trainer von der TSG Hoffenheim. Mhm. Und da habe ich auch mit dem Kollegen bei Spox, habe mir den auch interviewt. Und da saßen wir, ich kann den Sindelfing bei diesem Mercedes Junior Cup, saßen wir da irgendwie zusammen und haben auch eine Stunde mit ihm gequatscht. Und da habe ich dann damals schon gesagt, der Junge, der kann sich echt ausdrücken und der ist auch rhetorisch sehr, sehr begabt. Der ist echt richtig, richtig cool. Der wird safe Bundesliga-Trainer über kurz oder lang. Und da war Julian Nagelsmann, weiß ich nicht, höchstens Ende 20, glaube ich. Mhm. Und wir waren also auch so das erste große Interview, das er irgendwie gegeben hatte. Und das hatten wir dann halt damals über Spox halt gehabt. Das war auch ziemlich spannend. So, wenn man das jetzt sieht, wenn man ihn jetzt halt so als Bundestrainer wieder sieht, war das schon ganz cool. Das war jetzt deine Frage nochmal, jetzt bin ich da gerade abgeschlossen.
Deine coolsten Erfahrungen sozusagen im Gespräch. Genau,
Julian Nagelsmann und dann, ja, das war auch, also ne? Mustafi, Nagelsmann, das war schon sehr spannend und einprägsam.
Bist du auch mal in einer beruflichen Situation angepöbelt worden oder leicht beleidigt worden oder so in die Richtung, dass sowas, also ich sage jetzt mal, wie zum Beispiel das berühmte Zitat von Per Mertesacker an der WM, was wollen sie hier, sollen wir das Scheiße spielen und rausfliegen oder wollen wir Weltmeister werden, so wie der Boris Büchel damals und der Kante.
Tatsächlich jetzt noch gar nicht, also klar, merkt man dann, wenn man in der Mixzone oder sowas unterwegs ist und die Spieler sind dann da ein bisschen genervt oder ein bisschen geladen. Man stellt dann die Frage jetzt nicht so, wie man das gerne hätte oder wie die Spieler das gerne hätten. Dann reagiert der eine oder andere mal schon ein bisschen schroff oder einsilbig, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber inzwischen sind es halt auch wirklich so Medienprofis, dass das denen jetzt in dem Sinne irgendwie nicht mehr passiert, dass die in der Öffentlichkeit da sich so, okay, Mertesacker war dann vielleicht nochmal was anderes und hat, wie gesagt, es war dann auch nochmal WM und dann ist dann auch, leuchtet dann nochmal was anderes, als wie wenn ich jetzt in der Mixzone als 25. Online-Reporter dann da noch fragt, nachdem sie schon 3 Fernsehinterviews gegeben haben, und wir dann halt auch mal fragen, so, hey, und wie war es denn jetzt und wie kacke fandst du es denn? Also ich glaube, ist es da bei uns, sind die Jungs dann schon so, dass sie schon so entladen, dass da dann nicht mehr so viel passiert. Dadurch, dass wir dann quasi die Emotionen nicht direkt nach dem Spiel, sondern die sind ja meistens dann schon geduscht und laufen dann noch mal durch und dann hast du da nicht mehr dann so das ganz Emotionale. Kriegst du aber nicht mehr das ganz Emotionale von den Spielern auf.
Als ich deinen Namen zum ersten Mal gelesen habe auf LinkedIn, habe ich mir kurz gedacht, der Name ist falsch geschrieben, der muss doch Simak geschrieben werden. Und der ist garantiert verwandt mit dem ehemaligen Fußballer aus der Zeit.
Zum Glück oder leider, je nachdem, wie man es nimmt, aber ja, da gab es dann das häufige Mal die Diskussion, Jan Klimak, ist das dein Onkel oder ist das dein Vater? Nee, leider nicht. Ich weiß gar nicht, wie es dem eigentlich geht. Er hat jetzt irgendwie dann auch, also geiler Fußballer bei Hannover damals.
Ja.
Ja, Rakete, aber er hat ja danach dann auch irgendwie so, glaube ich, auch alkoholkrank oder ist alkoholkrank, ich weiß gar nicht mehr, dem geht's, glaube ich, weiß nicht, ob das irgendwie einigermaßen geschafft hat, aber ja, Jan Klimak war ein guter Mann, also kenne ich mir, weiß ich noch, der Typ war Hannover, hat's aber auch so, hat er nicht dann irgendwo anders auch nochmal versucht, aber
in Leverkusen, oder? Meinte ich jetzt. Leverkusen. Leverkusen. Stimmt, auch, ja. Anfang 2000er war das so.
Ja.
Mitte 2000er war das, glaube ich, ja.
Stimmt, bei Leverkusen. Ja. Ja, geiler Song. Aber hat es auch, ja, für die ganz große Karriere hat er auch nicht belangt.
Ja, leider Gottes, ja.
Ja.
So gegen Schluss würde ich nochmal gern zu dir persönlich kommen. Was hast du dir grundsätzlich irgendwelche Berufsziele mal gesetzt oder sagst du eher, ich nehme jeden Tag, wie er kommt und genieße es einfach und mal sehen, wie es sich entwickelt, oder hast du klare Ziele, die du hier gesteckt hast?
Also, ich tue mir da immer schwer, gerade so in unserem Metier halt irgendwie so, weil es halt von so vielen Faktoren im Endeffekt abhängig ist. Ich glaube, so das Ziel, also unterbewusst war wahrscheinlich irgendwie schon so das Ziel, so das Bayern Reporter war immer so ein Fernziel, aber jetzt nicht, da ich gesagt habe, ich muss jetzt das machen, damit ich das machen kann, um das, dann werde ich das dann und dahin. Sondern dachte mir, okay, das ist schon halt irgendwie so, könnte ich mir vorstellen, aber ohne dann da irgendwie besonders jetzt effektiv irgendwelche Ziele zu verfolgen oder bewusst da in irgendeine Geschichte einzutauchen. Deswegen ist das, man hat halt, glaube ich, so, man will dann gerade als Sportreporter, in dem Fall jetzt bei mir, will man dann halt immer bei den größten Events halt dann mit dabei sein. So, das ist halt das Ding, wo ich dann sage, okay, nächstes Ziel wäre jetzt dann irgendwie bei einem Champions League-Finale halt darüber zu berichten oder bei der WM dann mit dabei zu sein. Jetzt habe ich die Heim-WM, wenn das halt direkt von der Haustür war. Deswegen wäre es komisch gewesen, wenn ich da jetzt nicht dabei gewesen wäre. Aber generell halt so jetzt USA, WM nächstes Jahr, in USA, Mexiko und Kanada ist dann halt auch so ein Ding und halt dann auch EM dann wieder in UK drüben und das sind so, ja, so Ziele, die man dann da irgendwie dann verfolgt. Die Berichterstattung bei den größten Events, das ist eigentlich so das, worauf das irgendwie abzielt oder wo man sagt, so, okay, fernziehen, halt irgendwo da hinarbeiten.
Immer schreibend oder könntest du auch das in anderer Funktion, in anderen Medienfunktionen vorstellen?
Nee, also es ist ja eher generell, ist die Medienbranche ja sehr, sehr wandelnd und sehr, sehr wandelbar. Und man sieht jetzt auch immer mehr, dass es jetzt, wenn alleine jetzt so sieht, so die Entwicklung von Print hin zu Online und wo jetzt Online sich weiterentwickelt und hin sehr viel zu Social Media. Ich merke es jetzt auch bei mir selbst. Also ich komme ja kaum noch zum Schreiben, weil ich ja ständig nur noch vor der Kamera stehe und irgendwelche Insta-Reels und Kram und aufnehme und in die Richtung halt gehe. Das ist halt so ein bisschen die Zukunft. Also ich glaube jetzt nicht, dass jeder Sportjournalist am Ende vor der Kamera steht oder vor der Dings. Aber das ist halt, damit habe ich jetzt auch wenig Probleme, mich da hinzustellen, ins Handy reinzusprechen, nach einem Spiel, vor einem Spiel, da so ein bisschen eine Einschätzung abzugeben oder das halt auch so ein bisschen, ja, jetzt mit einem Augenzwinkern, die Themen irgendwie so ein bisschen zu beleuchten. Also da bin ich eh Mir fällt eher das Schwere, so 100% seriös an so Sachen immer ranzugehen, weil halt auch mit dem Hintergrund, wenn wir darüber sprechen, halt Sport, das ist immer noch Sport, das ist immer noch die schönste Sache der Welt. Und wenn man das so ein bisschen mit einem Augenzwinkern versieht, finde ich das dann immer noch so ein bisschen deutlich sympathischer als bierernst da Sachen so runterzuschreiben. Deswegen ist das, tue ich mir da jetzt nicht so schwer, da für Social Media künftig. Weiterhin um künftig halt irgendwie auch so vor der Kamera zu stehen. Ja, das ist so die nächsten Entwicklungsschritte.
Abschließend habe ich noch eine Frage. Hast du für dich ein Lebensmotto, ein Credo, das du dir angeeignet hast oder dir gemerkt hast für gute oder vielleicht auch für schlechte Zeiten?
Nee, tatsächlich nicht. Aber jetzt, wo du fragst, wenn ich mir bleibt mal eins überlegen, was ich mir so als Mantra vielleicht ab und an mal sage, wenn ich dann sehr gestresst bin oder genervt bin oder da mal wieder Tage habe, dann ist es dann eher so dieses, alles wird gut. Also das war mir das dann immer sich häufig zu besagen, ja, aber es ist dann auch so, alles wird gut, als wäre irgendwas schlecht. Wobei in der aktuellen Zeit, wie gesagt, das Schöne ist ja beim Fußball, der ganze Wahnsinn, der gerade draußen auf der Welt passiert, ob in den USA, ob in Israel, in Gaza etc., die ganze Geschichte, da dürfen wir uns halt eigentlich nicht beschweren, dass wir in unserer Sportbubble, der wir da müssen uns ja wirklich glücklich schreiben, dass wir da, dass uns das jetzt nicht groß bedürfen. Deswegen ist da so ein Leitfaden für mich. Nee, habe ich jetzt eigentlich gar nicht. Also, vielleicht sollte ich es mir aber mal ein. Aber vielleicht sollte ich einfach eine Zukunft haben, weil es ist nur Sport. Vielleicht sieht es dann halt wirklich, ja. Ja, nur Fußball. Ja.
Ist am Ende zu
Nur.
Sport. Genau.
Ja. Ja. Und am Ende ist es nur Sport. So wie Wolf Fuß immer sagt, ja.
Ja.
Bleiben Sie.
Bleiben Sie
Genau.
sportlich, genau.
Mit der Geschichte rauszugehen. Stimmt, vielleicht kann ich dann meine Instagram-Videos jetzt in Zukunft dann einfach damit beten am Ende ist es dann doch nur
Ja, zum
Fußball.
Beispiel, das wär's doch, das wär's doch.
Ja, mit dem Losen wieder erinnert wird.
Hey Flo,
Ja.
vielen, vielen Dank, dass du dir hier Zeit genommen hast für Sportsfreunde, für eine Aufnahme mit Sportsfreunde, für eine Folge. Hat mich sehr, sehr gefreut, dich persönlich und beruflich ein bisschen kennenzulernen und durch deine Vita zu gehen und das die Highlights, Lowlights und so weiter mal ein bisschen mitzukriegen aus deinem Leben. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und ich hoffe, dir auch.
Ja, sehr gerne. Ich fand's sehr cool. Also so viele Lowlights habe ich ja noch gar nicht erzählt. Ich habe jetzt noch gar nicht so lange her, da hatte ich ja mein Blackout bei der Bayern-PK, da wollte ich Company, kam ich ran und wollte Company was fragen, war irgendwie ein bisschen erkältet und war dann komplett überrascht, als ich das Mikro in der Hand hatte, wie sich meine Stimme anhört und war
Oh.
dann so selbst, dass ich einfach meine Frage vergessen hatte. Dann stand ich da und habe gesagt, Company, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich gerade fragen wollte. Und dann hat er gelacht. Dann habe ich irgendwas zusammengestammelt, dann hat er gesagt, weißt du was? Dann stelle ich einfach die Frage, weil noch keiner nach dem Gegner gefragt hat. Dann sage ich jetzt einfach, okay, du hast jetzt zum Gegner gefragt. Dann hat er dann erzählt, was, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen sie gespielt hat, Freiburg oder whatever, aber er hat dann halt quasi die Frage sich selbst gestellt. Und
Sensationell, ja.
das war auf der einen Seite war es halt sehr peinlich und sehr bitter, aber auf der anderen Seite war es auch super sympathisch, wie Kompany das dann gerettet hat. Und es war, ja.
Sehr sympathisch, sensationell,
Gar nicht, will ich gar nicht als Lowlight sagen, es ist dann auch eigentlich ein Highlight. Die hat den Ton natürlich auch noch zum Besten geht.
ja. Sehr cool, sehr cool. Vielen,
Ja.
vielen Dank, Flo. Und alles
Danke.
Gute weiterhin. Und ja, toi, toi, toi.
Danke, ja. Ciao, ciao.
Tschüss, ciao. Das war's für heute bei Sportfreunde. Wenn ihr jetzt Hunger auf frisches, gesundes Essen bekommen habt, dann ab ins Restaurant Saigon an der Sihlpforte. Vietnamesische Top-Gastronomie mit immer frisch zubereiteten Gerichten, die perfekte Kombination aus Lifestyle und gesunder Ernährung, direkt in Zürich. Und für alle im Raum Zürich, das Saigon liefert euch euer Performance-Food auch bequem per Essenskurier nach Hause. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Sportsfreunde.
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.